NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Neue Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis nach dem Verbot von Erdogan-Übertragung bei der Demonstration in Köln. Neuer Streit zwischen der Türkei und der EU wegen der geplanten Visafreiheit. Dazu auch unser Kommentar. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen treibt die Debatte über Bundeswehreinsätze im Inneren voran. US-Präsidentschaftskandidat Trump denkt laut über die Anerkennung der Krim-Annexion durch Russland nach und heute beginnt das neue Ausbildungsjahr. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Das Demokratieverständnis der türkischen Staatsführung entspricht offenkundig nicht dem der Bundesrepublik Deutschland. Das wird im Vorgehen des türkischen Präsidenten Erdogan seit dem gescheiterten Putschversuch ebenso deutlich wie in den türkischen Reaktionen auf die gerichtliche Entscheidung, eine Live-Schalte Erdogans zur Kölner Demonstration am gestrigen Sonntag zu verbieten. Ankara hat den Geschäftsführer der deutschen Botschaft in der Türkei heute zum Gespräch einbestellt. Aus Ankara Christian Buttgereit.
Es wäre für den deutschen Botschafter Martin Erdmann mal wieder eine Gelegenheit gewesen, ins türkische Außenministerium zu kommen, wenn er nicht gerade im Urlaub wäre. Seit Monaten bekommt Erdmann im Außenministerium in Ankara keinen Termin mehr. Grund: die Resolution des Bundestages vom Juni, in der die massenhafte Ermordung von Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnet wird. Das deutsch-türkische Verhältnis gilt seitdem als angespannt. Jetzt also der Streit um die Live-Übertragung einer Rede des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan bei der Großdemonstration gestern in Köln. Zunächst hatte das Oberverwaltungsgericht Münster die geplante Live-Schalte mit Erdogan aus formalen Gründen verboten. Später bestätigte das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung. Heftige Kritik des türkischen Justizministers Bekir Bozdağ bei einer Rede gestern Abend im zentralanatolischen Konya.
Ich möchte die Staaten der Europäischen Union und insbesondere Frau Merkel fragen, was verstehen Sie unter Demokratie? Freiheit für Terroristen und Sprechverbot für legitim gewählte demokratische Staatspräsidenten?
Bozdağ meinte, es sei von jetzt an inakzeptabel, wenn Deutschland gegenüber der Türkei die Begriffe Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrecht und Freiheit auch nur in den Mund nehme. Und
wir müssen uns von denen nicht belehren lassen. Das Demokratiebewusstsein der türkischen Nation und der türkischen Bürger im Einzelnen ist tausendmal größer als die dieses diskriminierenden, rassistischen Westens. Was Demokratie bedeutet, das werden am Ende wohl wir denen beibringen.
Der türkische EU-Minister Ömer Çelik kommentierte das Verbot der Live-Schalte mit Erdogan auf Twitter. Dort schrieb er:
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Anti-Putsch-Demonstration in Köln steht im Widerspruch zum Recht auf freie Meinungsäußerung.
Regierungssprecher Nurman Kurtulmuş trat am Vormittag vor die Presse und äußerte sein Unverständnis für das gerichtliche Verbot der Erdogan-Schalte.
Der NSU-Prozess beispielsweise. Seit Jahren geht er weiter und kommt kaum voran. Es kommt und kommt nicht zu einem Urteil. Angesichts dieses Tempos ist es schon bemerkenswert, wie schnell, binnen 24 Stunden, das Bundesverfassungsgericht über die Videokonferenzteilnahme des türkischen Staatspräsidenten in Köln entschieden hat. Donnerwetter, deutsche Justiz. Diese Geschwindigkeit wünscht man sich auch für andere Prozesse.
Erdogan-Sprecher İbrahim Kalın hatte bereits gestern eine Erklärung von Deutschland zu den wahren Gründen des Verbots gefordert. Letztendlich musste die Kölner Demonstration nicht ganz ohne Erdogan stattfinden. Gegen Ende wurde eine Erklärung verlesen, in der Erdogan lobte, dass sich die türkische Bevölkerung den Putschisten mutig entgegengestellt habe. Er dankte auch den türkischen Bürgern, die in Deutschland auf die Straße gegangen seien. In der Türkei halten seit dem gescheiterten Putsch vom 15. Juli jeden Abend tausende Menschen in zahlreichen Städten sogenannte Demokratiewachen ab. Angesichts des Streits um die Erdogan-Schalte nach Köln schreibt die liberale Oppositionszeitung Cumhuriyet heute von einer neuen Krise mit Deutschland.
Soweit Christian Buttgereit aus der Türkei. Wie das politische Berlin auf die jüngsten Vorwürfe aus der Türkei reagierte, fasst Dagmar Pepping zusammen.
Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, gab sich alle Mühe, die Einbestellung des deutschen Gesandten in Ankara in das türkische Außenministerium herunterzuspielen. Das sei nichts Außergewöhnliches, sondern eine tägliche Normalität zwischen Staaten.
Und es ist gute Gepflogenheit, solchen Einladungen zu Gesprächen Folge zu leisten. Ob Sie das jetzt Einbestellung nennen oder Einladung zum Gespräch, macht in der Sache überhaupt keinen Unterschied. Ich glaube auch nicht, dass es gemeint ist als eine Rüge.
In den Beziehungen zwischen beiden Ländern rumpele es derzeit ein bisschen, gab der Sprecher von Außenminister Steinmeier mit gekonnter diplomatischer Zurückhaltung zu und ergänzte mit Blick auf den Gesprächstermin des deutschen Gesandten mit einem leicht suffisanten Lächeln:
Das ist doch eine schöne Gelegenheit für einen Austausch zwischen der deutschen und der türkischen Regierung.
Vizekanzler Sigmar Gabriel lässt sich von der Kritik aus Ankara nicht beeindrucken.
Die Entscheidung, die Übertragung nicht zuzulassen, war absolut in Ordnung und auch rechtmäßig. Und es kann auch nicht sein, dass mit derartigen Versuchen aus dem Ausland sozusagen hier bei uns die Spaltung noch in die Gesellschaft getragen wird.
Das Übertragungsverbot für die Erdogan-Rede habe deeskalierend gewirkt, lobte der SPD-Vorsitzende. Klare Worte fand Sigmar Gabriel auch zu Drohungen aus der Türkei, das Flüchtlingsabkommen mit der Europäischen Union platzen zu lassen, falls die türkischen Bürger nicht bis Oktober die Visumsfreiheit für die EU erhielten.
Es wird sich nichts daran ändern, dass Visafreiheit nur dann gewährt werden kann, wenn die Türkei die entsprechenden Standards in Europa einhält. Das tut sie zurzeit nicht. Es liegt an der Türkei, ob es Visafreiheit geben kann oder nicht. In keinem Fall darf sich Europa erpressen lassen.
Sevim Dardelen, türkischstämmige Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, verlangt von der Bundesregierung, endlich Klartext zu sprechen. Die Türkei halte derzeit stramm Kurs auf eine islamistische Diktatur, kritisiert Dardelen.
Die Bundesregierung muss das scharf zurückweisen und natürlich auch diplomatisch Schritte einleiten.
Die linken Politikerin fordert, die Beitrittsgespräche der EU mit der Türkei auszusetzen.
Die Visaliberalisierung kommt natürlich überhaupt nicht in Frage, wenn gerade ein Kriterium abgeschafft wird, nämlich die Unabhängigkeit der Justiz.
CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer schloss die Visafreiheit für türkische Bürger ebenfalls aus. Bei der Erfüllung der 72 Kriterien für diese Visafreiheit sei man nicht auf einem türkischen Basar, so der CSU-Politiker.
In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hatte der türkische Außenminister der EU gedroht, den Flüchtlingspakt aufzukündigen, wenn kein fester Termin für die Aufhebung der Visumspflicht für türkische Staatsbürger bei Reisen in die EU genannt werde. Die Aufhebung der Visumspflicht ist Teil des Flüchtlingspaktes, sie ist dort allerdings an Bedingungen geknüpft. Entsprechend fiel die Reaktion in Brüssel auf die türkische Drohung aus. Malte Pieper berichtet von dort.
Es ist im Grunde genommen nur ein müdes Achselzucken, das man hier für die neuesten Wortmeldungen aus Ankara über hat. Denn die Beamten der EU-Kommission sind seit einiger Zeit geradezu routiniert darin, Vorwürfe aus der Türkei zurückzuspielen. Vor einer Woche noch war es zum Beispiel Staatspräsident Erdogan höchst selbst, der Brüssel vorwarf, falsch zu spielen, nun der türkische Außenminister. Und wieder ist es eine Sprecherin der EU-Kommission, die ans Mikrofon tritt, zwar minutenlang redet, aber haften bleiben eigentlich nur zwei Sätze. Zwei Sätze, die wir in den kommenden Wochen wohl noch häufiger zu hören bekommen. Die EU-Kommission ist dabei und bleibt auch dabei, das Abkommen vollständig umzusetzen. Das Gleiche erwarten wir aber auch von unseren türkischen Partnern. Man tritt Sprecherin Mina Andreeva wohl nicht zu nahe, wenn man glaubt, eine gewisse Genervtheit aus ihrer Stimme herauszuhören. Und sie ist damit auch nicht die Einzige. Immer mehr Politiker, aber auch Beamte hier in Brüssel reagieren ganz ähnlich. Vor allem, wenn es um die vielbeschworene Visafreiheit geht, also dass jeder Türke künftig ohne einen Antrag einfach in die EU reisen kann, wenn er will. Erdogan und seine Regierung, die haben es doch selbst in der Hand, heißt es dann immer wieder, zum Beispiel beim Vorsitzenden der größten Fraktion im Europaparlament, bei den Christdemokraten. Und dessen Vorsitzender Manfred Weber formuliert es eben so.
Bevor wir über das reden, muss die Türkei alle 72 Kriterien, die die EU auch für andere Länder vorgibt, umsetzen. Und da wird es keinen Rabatt für die Türkei geben. So steht es auch im Pakt vereinbart drinnen.
Nach Lesart Brüssels hapert es nämlich noch in 5 Bereichen bei der Türkei. Bei der Korruptionsbekämpfung zum Beispiel, da sieht man Ankara noch nicht auf europäischem Niveau. Beim Datenschutz auch nicht, bei der Zusammenarbeit der Polizei auch nicht. Und natürlich nicht beim dicksten Brocken, bei der Rechtsstaatlichkeit. Europa besteht darauf, dass Erdogan die Anti-Terror-Gesetzgebung ändert. Im Moment sei es einfach viel zu einfach, Journalisten oder auch Juristen, die nicht spuren, im Gefängnis schmoren zu lassen. Wie viel dann noch zu tun ist, das sieht man doch an den Wochen seit dem Putsch, an den Massenverhaftungen, die es gegeben hat, betont etwa der SPD-Außenexperte Arne Lietz. Es sei entscheidend,
dass das Land in der Tat zur Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Wahrung der Grundrechte und Freiheiten der Bürger zurückkommt. Das ist die Basis, um überhaupt darüber zu verhandeln.
Deshalb weise er entschieden die Forderung des türkischen Außenministers zurück, Ankara bis spätestens Oktober die Visafreiheit zuzugestehen, betont Lietz, der Sachsen-Anhalt im Europaparlament vertritt. Die Visafreiheit dürfe nicht mit dem Flüchtlingsabkommen vermengt werden. EU und Türkei hatten im März vereinbart, bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise eng zusammenzuarbeiten. Seitdem kommen kaum noch Flüchtlinge in Griechenland an. Im Gegenzug stellt die EU nach und nach unter anderem bis zu 3 Milliarden Euro bereit, die an Hilfsorganisationen in der Türkei gehen. Die äußerliche Ruhe, mit der Brüssel nun auf die Vorwürfe reagiert, lässt sich wohl am einfachsten so erklären. Europa fühlt sich inzwischen besser gerüstet als noch vor einem Jahr. Die Balkanroute ist geschlossen, die Grenzüberwachung verbessert. Sollte Ankara also tatsächlich das Abkommen aufkündigen, würden wohl zumindest in Mitteleuropa erst einmal keine Flüchtlinge in großer Zahl ankommen. Und Deutschland, Holland und Schweden waren ja die Länder, in die die meisten Flüchtlinge wollten.
Die Türkei droht. Und was soll die EU tun? Dazu nun auch der Kommentar von Ralf Siener aus Brüssel.
Sich selber zuzuschreiben, hat die EU den plumpen Erpressungsversuch Erdogans nach der Devise, wenn die Europäische Union der Türkei nicht bis spätestens Mitte Oktober die visumfreie Einreise garantiert, dann nehmen die türkischen Schlepperboote wieder Kurs auf Griechenland. Die Schwäche der EU gibt Erdogan das Gefühl von Allmacht, weil die Europäische Union nicht in der Lage ist, ihre Außengrenzen wirksam zu kontrollieren und nicht willens, die Flüchtlinge in einer solidarischen Gemeinschaftsaktion fair auf die Mitgliedstaaten zu verteilen, manövriert sie sich selber in die Rolle eines Tauschhändlers. EU-Visum und Milliarden aus Brüssel für Ankara im Gegenzug für weniger Migranten. Ein Machthebel für Erdogan. Denn in der Türkei leben über 3 Millionen Flüchtlinge. Steigt auch nur ein Bruchteil von ihnen wieder an Bord der Menschenhändler, dann wird das bereits jetzt überforderte Griechenland destabilisiert und die Blockade der Balkanroute aufgebrochen. Denn kein mazedonischer Zaun entlang der griechischen Grenze kann auf Dauer Hunderttausende von der Flucht Richtung Norden aufhalten. Neue Flüchtlingsströme Richtung Deutschland oder Visumfreiheit für knapp 80 Millionen Türken. Das ist die Wahl, vor die Ankara glaubt, Brüssel stellen zu können. Erdogan kann machen, was er will. Er will mit aller Präsidentenmacht die Todesstrafe wieder einführen. Seine Regierung verwehrt syrischen Flüchtlingen, denen Deutschland bereits ein Visum erteilt hat, die Ausreise. Vor allem, wenn sie hochqualifiziert sind. Und Erdogans Militär steht im Verdacht, Flüchtlinge an der syrisch-türkischen Grenze erschossen zu haben. Doch Merkel und die anderen 27 Staats- und Regierungschefs der EU halten an der Fiktion fest, die Türkei sei ein sicherer Drittstaat. Und Erdogan, zwar kein lupenreiner Demokrat, aber immer noch ein vertrauenswürdiger Vertragspartner in Flüchtlingsfragen. Dass die EU sich dem Erpressungsversuch Erdogans nicht beugt, muss selbstverständlich sein. Nicht selbstverständlich ist, dass Merkel und die 27 anderen Staats- und Regierungschefs der Union den Erpressungsversuch Ankaras überhaupt erst möglich gemacht haben, durch den Flüchtlingsdeal mit Erdogan. Solange dieser Deal eine EU-Flüchtlingspolitik ersetzt, kann der türkische Autokrat seine Erpressungsversuche fortsetzen. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Und die Menschenhändler entlang der türkischen Küste ermutigen, ihre Flüchtlingsboote wieder Richtung Griechenland zu Wasser zu lassen.
Ein Kommentar von Ralf Siener aus Brüssel. In welchen Fällen und wie soll die Bundeswehr auch im Inneren tätig werden dürfen? Diese Debatte ist nach den Anschlägen der letzten Wochen wieder hochgekocht. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will sie nicht zu lange brodeln lassen. Sie will noch im Spätsommer über mögliche Einsatzszenarien entscheiden. Anna Korwes berichtet aus Berlin.
Ursula von der Leyen will die Truppe für Antiterroreinsätze im Inland rüsten. Sie will schon in den kommenden Wochen gemeinsam mit den Innenministern der Länder entscheiden, welche Einsatzszenarien genau geübt werden, so die Verteidigungsministerin im Bild-Interview. Der stellvertretende Ministeriumssprecher Boris Nandt konkretisierte das am Vormittag.
Es ist Ziel, dieses Jahr noch im Herbst eine Stabsrahmenübung durchzuführen. Das Entscheidende für uns sind Verfahren, Meldewege, Abläufe, Informationswege, Alarmierungsketten. Das wollen wir trainieren, sodass wir eben im Bedarfsfall natürlich unterstützen können, wenn die Polizei oder auch die Länderbehörden das benötigen.
Die Gewerkschaft der Polizei lehnt einen Einsatz der Bundeswehr zur Terrorbekämpfung grundsätzlich ab. Mit Misstrauen blickt aber auch der Koalitionspartner auf die geplanten Übungen. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, befürchtet, dass die Union die strenge Trennung zwischen Militär und Polizei aufweicht. Im rbb-Inforadio sagte er,
dass man für so eine schwere Katastrophe übt, das halte ich schon für sinnvoll. Meine Sorge ist, dass manche in der Union versuchen, diese hohe Schwelle, die das Verfassungsgericht gesetzt hat, auf schleichendem Weg runterzusetzen. Und das werden wir nicht mittragen.
Wenig Verständnis für die Kritik zeigt von der Lions-Partei Kollege CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach. Im ZDF verwies er darauf, dass die Bundeswehr bereits im Inland eingesetzt werde, zum Beispiel bei Hochwasser, und zwar in der Logistik oder dem Sanitätswesen.
Es geht doch nicht darum, mit militärischen Mitteln den Terror zu bekämpfen, also mit klassischen Kriegswaffen. Die Bekämpfung des Terrors ist und bleibt die Aufgabe der Polizeibehörden. Aber dort, wo uns die Bundeswehr helfen könnte, das hat auch das Bundesverfassungsgericht so entschieden, bei Terroranschlägen mit katastrophalen Ausmaßen, zum Beispiel beim Objektschutz. Da muss sie auch helfen dürfen.
Auch das Mitte Juli verabschiedete Weißbuch, das die Sicherheitsstrategie Deutschlands beschreibt, hebt auf diese Ausnahmefälle ab und ermöglicht die nun geplanten gemeinsamen Übungen von Bundeswehr und Polizei. Die CSU fordert dennoch eine Grundgesetzänderung, um weitergehende Einsätze der Bundeswehr möglich zu machen. Völlig überflüssig und Parteitaktik, entgegnet die Opposition. Und der Koalitionspartner SPD, Rainer Arnold.
Die Bundeswehr bringt in diesen Szenarien nur eine Scheinsicherheit. Mein Eindruck ist, die traurigen, auch tragischen Ereignisse in den letzten Wochen werden jetzt ein Stück weit instrumentalisiert, damit manche Konservative ihr Ziel erreichen, leicht und schnell nach der Bundeswehr rufen zu können. Wir halten das für nicht notwendig.
Die Debatte könnte für die Koalition noch haarig werden. Die CSU fordert, die SPD sagt nein. Unionsfraktionschef Volker Kauder, CDU, versucht den Spagat. Im Interview mit der Passauer Neuen Presse räumt er ein, dass eine Verfassungsänderung im Prinzip zwar nicht nötig sei, eine gesetzliche Klarstellung aber wahrscheinlich hilfreich wäre, um die Einsatzbedingungen rechtssicherer zu formulieren.
Die Stadt Aleppo ist ein für die Regierungstruppen wie für die Rebellen gleichermaßen wichtiger Stützpunkt im Kampf um die Vorherrschaft in Syrien. Entsprechend umkämpft ist Aleppo auch jetzt noch, nachdem der Belagerungsring durch die syrische Armee um die Stadt geschlossen wurde. Im Rahmen dieser Kämpfe wurde heute ein russischer Militärhubschrauber abgeschossen, der allerdings wohl den eingeschlossenen Zivilisten helfen wollte. Aus Moskau Hermann Krause.
Der Hubschrauber war auf dem Rückflug von einem humanitären Einsatz in Aleppo. An Bord neben den drei Besatzungsmitgliedern waren zwei Offiziere vom russischen Zentrum für die Versöhnung der Konfliktparteien. Die Rakete, die vom Boden aus abgefeuert wurde, traf den schweren Hubschrauber, der auch Lebensmittel und Medikamente transportiert hatte. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte, die Besatzung habe noch heldenhaft versucht, durch ein Ausweichmanöver Opfer am Boden zu vermeiden. Anscheinend ist dies gelungen. Im russischen Fernsehen hieß es zu diesem bisher schwersten Angriff auf russisches Militär in Syrien. Es ist bekannt, dass der humanitäre Einsatz ab Juli läuft, organisiert von Russland und der syrischen Regierung in Damaskus. Nach Aleppo werden Medikamente und Lebensmittel gebracht. Im Internet sollen zuerst nach dem Vorfall Bilder von Dschihadisten aufgetaucht sein, die russische Ausweispapiere hochhielten und männliche Leichen zeigten. Später waren diese Videos nicht mehr zu sehen. Auf der Seite der russischen Nachrichtenagentur Interfax hingegen wurde ein Video veröffentlicht. Darin ist ein völlig zerstörtes und ausgebranntes Wrack zu erkennen. Die Echtheit der Bilder ist unklar. Offiziell starben bisher in Syrien 18 russische Soldaten. Andere Quellen gehen von höheren Zahlen aus.
Die syrische Armee feiert unterdessen ihre Erfolge beim Vormarsch gegen die Rebellen. Erfolge, die sie auch dank der Unterstützung aus Russland erringen konnte. Anne Almeling berichtet.
Sie marschieren über einen Militärübungsplatz in der Nähe von Latakia, balancieren auf einem Stahlseil, präsentieren ihre Waffen. Die Soldaten der syrischen Streitkräfte feiern deren Gründung vor 71 Jahren und die jüngsten Erfolge der Armee. Davon habe es zuletzt zahlreiche gegeben, sagt ein Oberst im syrischen Staatsfernsehen. Wir feiern heute nicht nur die Gründung der syrischen Armee, sondern auch die errungenen Siege bei Aleppo, in Layramun, in Bani Zaid und davor in Castello. Jeder weiß, dass diese Armee eine traditionsreiche Armee ist, eine Armee, die Geschichte geschrieben hat. Vor gut zwei Wochen haben die syrischen Streitkräfte und ihre Verbündeten die letzte Versorgungsroute in den Osten von Aleppo gekappt. In die Stadtviertel also, die von den Regierungsgegnern kontrolliert werden. Zwischen 250 und 300.000 Menschen sind dort den Vereinten Nationen zufolge eingeschlossen. Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe. Am Wochenende haben die Regierungstruppen nach eigenen Angaben Hilfskorridore eingerichtet. Darüber soll eine größere Zahl von Zivilisten die belagerten Viertel bereits verlassen haben. Regierungsgegner widersprechen diesen Angaben jedoch. Und die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtet, dass die Wohngegenden der Aufständischen im Osten Aleppos aus der Luft bombardiert wurden, während sich die Kämpfer der Opposition nach den Misserfolgen im Osten erbitterte Gefechte mit den Regierungstruppen im Westen der Stadt liefern. Die syrische Armee wird im Kampf gegen ihre Gegner von schiitischen Milizen aus dem Iran und der libanesischen Hisbollah unterstützt, aber auch von der russischen Luftwaffe. Brigadegeneral Shawish Lakhlif: Wir danken unseren Verbündeten. Vor allem danken wir dem russischen Volk und Präsident Putin. Niemand soll glauben, dass es sich dabei nur um ein Bündnis zwischen unseren beiden Führern handelt. Es ist ein Bündnis zwischen unseren beiden Völkern. Die internationale Gemeinschaft hat die Regierungstruppen aufgefordert, die Belagerung der östlichen Stadtviertel von Aleppo zu beenden. Ende August sollen die Friedensgespräche für Syrien wieder aufgenommen werden. Die syrische Regierung hat bereits erklärt, sie sei zur Teilnahme bereit. Sie dürfte sich durch ihre jüngsten Erfolge in ihrer Verhandlungsposition gestärkt fühlen.
Gerade einmal 2,5 Jahre dauerte die Waffenruhe im Südsudan. Anfang Juli sind die Kämpfe zwischen den Bürgerkriegsparteien wieder aufgeflammt. Eine UN-Blauhelm-Mission hat es nicht verhindern können. Leidtragende sind erneut die Zivilisten. Jetzt hat der Sicherheitsrat den UN-Nothilfekoordinator entsandt, um zu prüfen, was zu tun ist. Aus New York, Georg Schwarte.
Der UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien will sich ab heute für die kommenden 3 Tage selbst ein Bild von der Lage im jüngsten Staat der Erde machen. Im Südsudan sind mittlerweile weit über 2 Millionen Menschen auf der Flucht. Zehntausenden gehen die Nahrungsmittel aus. Selbst in der Hauptstadt Juba ist mittlerweile die Cholera ausgebrochen. Der Sicherheitsrat hat erst am vergangenen Freitag das auslaufende UN-Mandat um 12 Tage verlängert, um in der Zeit über eine Neuformulierung der UN-Mission zu beraten. Der UN-Generalsekretär fordert seit längerem ein robusteres Vorgehen zum Schutz der Zivilisten. Ban Ki-moon hatte unter anderem ein sofortiges Waffenembargo verlangt, sowie mehr Kampfhubschrauber und Truppen, um die sich häufenden Gräueltaten an der Zivilbevölkerung zu verhindern. Im Südsudan bekämpfen sich quasi seit Gründung des Staates vor 5 Jahren die Lager des amtierenden Präsidenten Kiir und dessen mittlerweile wieder entlassenen Vizepräsidenten Machar. Die im Land stationierten 13.000 Blauhelmsoldaten sind derzeit offenbar nicht in der Lage, die ihnen übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Die amerikanische UN-Botschafterin Power hatte im Sicherheitsrat unter anderem von Vergewaltigungen direkt vor einem UN-Flüchtlingslager berichtet. Laut Zeugenaussagen hätten Blauhelmsoldaten nicht eingegriffen, obwohl sie Augenzeugen wurden. Ban Ki-moon hatte zuletzt wiederholt allen politisch Verantwortlichen im Südsudan gedroht, sie würden für alle Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Verantwortung gezogen.
Spätestens seit Donald Trump auch offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gekürt wurde, muss er akzeptieren, dass seine Worte ernst genommen werden und entsprechende Reaktionen hervorrufen. So haben seine verbalen Attacken auf die Eltern eines im Irak getöteten muslimischen US-Soldaten heftige Kritik hervorgerufen, auf die Trump wiederum sehr dünnhäutig reagierte. War etwa alles nicht so gemeint? Oder was steckt dahinter? Das fragt man sich auch bei seinen jüngsten außenpolitischen Äußerungen, in denen er Verständnis für die Annexion der Krim durch Russland zeigte. Aus Washington Andreas Heuchler.
Donald Trump äußerte sich im Fernsehsender ABC erneut zu Russland. Er deutete an, er werde als Präsident die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim anerkennen. Nach allem, was er gehört habe, wollten die Bewohner der Krim lieber zu Russland gehören als dorthin, wo sie waren, so Trump wörtlich.
The people of Crimea, from what I've heard, would rather be with Russia than where they were.
Hillary Clinton kommentierte, Trump sei Russland absolut ergeben.
He's not going into Ukraine, okay? Just so you understand. He's not going to go into Ukraine.
Putin ziehe nicht in die Ukraine, nur zum Verständnis, er werde nicht in die Ukraine gehen, sagte Trump in ABC. Der Moderator korrigierte, Russland sei schon dort. Ja, auf gewisse Weise räumte Trump ein, aber er sei nicht dort. Clintons Wahlkampfteam stellte die Frage, über was weiß er sonst noch nicht Bescheid. Der Präsidentschaftsbewerber beherrsche nicht einmal die Grundkenntnisse zur Weltlage. Der pensionierte General Mark Hertling kommentierte, er versteht nicht, dass Russland die Halbinsel Krim bereits annektiert hat. Darüber hinaus weiß er nicht, dass Putin viele tausend Soldaten in der Donbass-Region in der Ostukraine stationiert hat. Es ist definitiv ein falsches Verständnis der Vorgänge in der Ukraine. Er habe keine Schulden in Russland, er sei in Russland nicht geschäftlich aktiv, gab der New Yorker Immobilienunternehmer an. Er habe auch keine Beziehung zu Wladimir Putin. Vor 3 Jahren stellte Trump das noch anders dar. Er war zum Miss Universe-Wettbewerb nach Moskau gereist. Dem Sender MSNBC hatte er gesagt, ich habe eine Beziehung zu ihm. Ich finde, er hat hervorragende Arbeit geleistet. Sehen Sie sich an, was er in Syrien und bei so vielen anderen Dingen gemacht hat. Würde sich unser Land besser mit Russland verstehen, wäre das wunderbar, sagte Trump jetzt in ABC. Trumps Wahlkampfmanager Paul Manafort hat viele Jahre für den ukrainischen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch gearbeitet, schreibt die New York Times. Janukowitsch hatte das Land wegen wütender Proteste im Winter 2014 verlassen und Schutz beim großen Nachbarn Russland gefunden. Versucht Russland, die US-Wahlen zu beeinflussen und sich für den Einzug Trumps ins Weiße Haus einzusetzen? Nach den möglicherweise von Moskau gesteuerten Hackerangriffen auf die Zentrale der Demokratischen Partei hatte Präsident Obama geäußert, alles ist möglich.
Am 1. August beginnt bei uns offiziell das neue Ausbildungsjahr. Doch viele Lehrstellen sind noch unbesetzt. Die Zeiten, in denen die Bundesregierung bei den Arbeitgebern werben musste, Ausbildungsplätze zu schaffen, sie sind vorbei. Mittlerweile müssen die Betriebe um die Schulabgänger werben. Wie die Lage in Nordrhein-Westfalen und in den nördlichen Bundesländern ist, fasst Katharina Jetter zusammen.
Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind noch viele Lehrstellen unbesetzt. Nach Recherchen von NDR Info sind in den 5 norddeutschen Bundesländern noch über 36.000 Lehrstellen zu vergeben. Gleichzeitig sind viele Jugendliche auf der Suche. Die Gründe für das Missverhältnis sind vielfältig. Die Berater der Handwerkskammer in Hannover berichten, dass viele Jugendliche ihre Ausbildung gerne bei Großkonzernen wie VW absolvieren möchten, weil sie eine Ausbildungsstelle dort mit Geld, Sicherheit und auch Status verbinden. So gingen viele mittelständische Betriebe leer aus. Ein weiterer Grund für den Lehrlingsmangel ist der Arbeitsagentur in Niedersachsen zufolge, dass sich 40% der Bewerber nur in den 10 beliebtesten Berufen bewerben. Aber auch auf der Anbieterseite gibt es noch Verbesserungsbedarf, sagte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Ernst der Welle Nord. Arbeitgeber sollten künftig nicht mehr nur anhand guter Noten über eine Anstellung entscheiden und auch schwächeren Schulabsolventen eine Chance geben. Besonders gesucht sind Lehrlinge im Bereich Bau, Bäckerei, Konditorei und Fleischerei. In Mecklenburg-Vorpommern haben es vor allem Betriebe in der Tourismusbranche schwer, Personal zu finden. Auch die Arbeitsgemeinschaft der 16 Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen rechnet für dieses Jahr mit einer steigenden Zahl unbesetzter Lehrstellen. Für eine genaue Prognose sei es aber noch zu früh, erklärte die IHK NRW, denn etwa ein Drittel der Ausbildungsverträge sei erfahrungsgemäß noch nicht abgeschlossen.
Mit einer wohl schönen Feier wird heute Abend in Frankfurt die Olympiamannschaft nach Rio verabschiedet. In der Nacht von Freitag auf Samstag deutscher Zeit findet die Eröffnungsfeier der Spiele statt. Während für die Olympioniken dann der Kampf um die Medaillen läuft, hat für die Teilnehmer an den anschließenden Paralympischen Spielen die letzte Trainingsphase begonnen. Der Deutsche Behindertensportverband hat heute das offizielle Aufgebot bekannt gegeben. Aus Berlin Jakob Rüger.
Die Nominierung war nicht ganz so einfach. Der Deutsche Behindertensportverband DBS ist zwar strikt nach den Qualifikationskriterien gegangen, doch am Ende spielte auch die Perspektive eine Rolle. Gleich 79 Athleten nehmen das erste Mal an Paralympischen Spielen teil.
Das zeigt, dass wir voll auf Nachwuchskurs sind und nehmen aber auch junge Leute mit, die schon gezeigt haben, was sie können.
Sagt DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher. Insgesamt ist das deutsche Team etwas kleiner als in London vor 4 Jahren. 148 Athleten reisen nach Rio, darunter auch Schwimmerin Maike Naomi Schnittger.
Ich erwarte verrückte Spiele auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Brasilianer so ein bisschen das ausspielen, wofür sie bekannt sind. Karneval, bunt, laut, Musik, sowas. Und dass man das dann mit diesem Sport, dem Ehrgeiz verknüpft. Ich glaube, das kann dann echt ein Wahnsinnsereignis werden.
66 Medaillen wie in London strebt das deutsche Team in Rio an. Eine hohe Zahl, die durch die verschiedenen Entscheidungen in den Schaden. Schadensklassen möglich ist. Vielleicht wird die Chance auf Medaillen sogar noch größer. Einige Athleten machen sich noch Hoffnung auf eine Nachnominierung. In dieser Woche will das Internationale Paralympische Komitee über einen Ausschluss von Russland wegen Staatsdopings entscheiden.
Soweit die Meldungen und Berichte im Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.